Und dann geht es um die Frage, ob ihr Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Das ist die Frage, die für einen jeden von uns ausnahmslos jeden übrig bleibt. Viele von uns haben sicher schon den Namen Sauerbruch gehört. Er war ja ein sehr bekannter Professor, berühmter Chirurg. Sauerbruch war kein Christ. Aber er hat darauf gedrängt, dass seine Tochter, sein einziges Kind, Verbindung zu christlichen Kreisen aufnahm und eine Christin wurde. Und er hat das auch begründet. Er hat gesagt, ich habe in meinem Leben sehr viele Menschen sterben sehen. Und da ist ein ganz gewaltiger Unterschied zwischen den Christen und den Ungläubigen. Und ich möchte, dass meine Tochter einmal als Christ sterben kann. Bleibt natürlich eine Frage übrig. Warum hat Professor Sauerbruch nicht selber als Christ sterben wollen? Ich weiß nicht warum. Ich kann das nur vermuten. Vielleicht fürchtete er, zu viel aufgeben zu müssen. Vielleicht konnte er sich nicht vorstellen, dass er, der berühmte, anerkannte Gelehrte, einmal vor Jesus Christus niederknien sollte. Ich glaube aber, da ist ein ganz anderer Grund. Wir Menschen können Gott einmal zu oft Nein sagen. Und dann ist der Weg zu ihm verbaut. Und darum ist es so ungeheuer wichtig, dass der, der die Botschaft hört, auch ernst macht. Man kann die Botschaft vergeblich hören. Und das liegt keineswegs immer an dem, der sie verkündigt, obwohl das manchmal so sein kann. Wir wissen, dass nie ein Verkündiger war, der überhaupt verglichen werden konnte mit Jesus Christus. Und auch der hat nicht alle gewinnen können. Auch der hat seinen Jüngern sagen müssen, dass es eine kleine Schar ist, die zum Leben findet. Und dass der Weg zum Heil schmal ist und die Pforte eng. Und so liegt es an einem jeden von uns, ob er ernst macht, wenn er Gottes Wort hört. Die Bibel sagt uns, dass Gott unser Schöpfer, unser Erhalter ist und dass er auch einmal unser Richter sein wird. Ich weiß, dass viele Menschen darüber nur lächeln. Die sagen uns oft, es gibt überhaupt keinen Gott. Und das Erschütternde ist, dass manchmal sogar Theologen die Auffassung vertreten, es gibt keinen Gott. Ist Ihnen schon aufgefallen, was das für ein Unsinn ist, wenn ein Theologe sagt, es gibt keinen Gott? Wissen Sie, was Theologe heißt? Sie haben doch alle schon mal das Wort Biologie gehört, ja? Das ist die Lehre vom Leben. Und Geologie ist die Lehre von der Erde. Und Archäologie ist die Lehre von den Altertümern. Und Theologie ist die Lehre von Gott. Wenn jetzt ein Theologe sagt, es gibt keinen Gott, was ist er denn für ein Kerl? Er ist ein Gelehrter von nichts. Also ein Nichtsgelehrter. Ich glaube, er kann sich selber gar nicht treffender bezeichnen, als wenn er sagt, ich bin Theologe und es gibt keinen Gott. Er hat sich doch damit selber lächerlich gemacht. Und von der Sorte gibt es viele. Die Bibel sagt uns, dass Gott der Schöpfer ist. Das wird uns gleich im ersten Satz der Bibel gesagt. Er heißt ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es muss Gott wohl sehr wichtig gewesen sein, uns davon zu unterrichten. Denn sonst hätte er es nicht gleich an den Anfang gesetzt. Und wir sollen es wissen, wenn wir das dicke Buch, die Bibel, sie hat ja ungefähr 1000 Seiten, wenn wir das dicke Buch lesen und immer wieder dem Namen und dem Begriff Gott begegnen, dann sollen wir wissen, dass er der ganz Große ist, der im Anfang schuf Himmel und Erde. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dann wird Gott so groß, dass wir schnell feststellen, dass wir ihm mit unseren Gedanken gar nicht folgen können. Himmel und Erde, damit ist doch das Universum gemeint. Und heute sagen uns die Astronomen, dass allein die Milchstraße etwa 100 Milliarden Sonnensysteme hat. Kann man sich nicht vorstellen. Und dann soll es 10 Milliarden Milchstraßen geben. Und dann entdecken sie immer wieder neue Welten. Und wenn man dann versucht, sich den vorzustellen, der das geschaffen hat, dann weiß man, dass er unvorstellbar groß ist. Es hat hin und wieder Menschen gegeben, die haben behauptet, die Sachen wären gar nicht alle geschaffen worden. Die Sonne wäre schon von Ewigkeit her da gewesen. Das ist auch wieder so ein dummer Satz. Heute kann den jeder intelligente Tertianer schon widerlegen. Die Sache ist ganz einfach. Die Sonne gibt ja dauernd Energie von sich in Gestalt von Licht und Wärme. Und wenn sie das seit unendlich langer Zeit getan hätte, dann wäre sie schon längst ausgebrannt. Da sie aber nicht ausgebrannt ist, davon können wir uns zwar bei Regenwetter nicht mehr überzeugen, aber doch bei Sonnenschein, da sie nicht ausgebrannt ist, kann sie auch nicht unendlich alt sein. Also muss sie einen Anfang gehabt haben. Alles so sehr einfach, wenn man nur vernünftig herangeht. Und so sagt uns die Bibel, dass da ein Schöpfer ist, ein großer, planender, unvorstellbar weiser Geist, Gott, dass der alles gemacht hat. Heute gibt es natürlich Menschen, die behaupten, alles sei durch Zufall entstanden. Das wird ja auch in den Schulen gelehrt. Und mancher junge Mann oder junges Mädchen könnte vielleicht oder hat schon mal einen schönen Vortrag darüber gehalten, wie alles aus der ersten lebenden Zelle entstanden ist. Aber jetzt muss ich auf eins hinweisen: Wenn wir fragen, woher kommt alles, dann gibt es nur zwei mögliche Antworten, nur zwei. Wenn man fragt, wie sollen wir die Arbeitslosigkeit beseitigen, dann gibt es mindestens 20 Antworten. Wenn man fragt, was denken Sie von der Bevölkerungs- oder Ausländerpolitik, gibt es auch viele Antworten. Wenn man aber fragt, woher kommt alles, dann ist noch nie einem Menschen eine dritte Antwort eingefallen. Da gibt es tatsächlich nur zwei. Und darüber hat man schon seit mehr als 2000 Jahren nachgedacht. Der alte Sokrates, ich glaube so ungefähr 300 vor Christus, der hat sich schon mit der Frage auseinandergesetzt. Noch nie eine dritte Antwort, immer nur zwei. Entweder ein großer, planender Geist, der geschaffen hat, oder alles von selbst durch Zufall entstanden. Mehr ist im Angebot nicht drin. Und da hat man es ja so leicht zu entscheiden. Zu dem Zufall will ich nur einmal etwas lesen. Der Franzose Jacques Monod, Biologe, Nobelpreisträger, das muss man ja heute schon sein, wenn man wirklich anerkannt sein will. Der hat also gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entstehen kann. Und dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Man könnte nicht meinen, dass ein Wissenschaftler das gesagt hat. Stellen wir uns einmal vor, einer seiner Studenten im Examen würde etwas behaupten, und wenn er fragte, wie kommen Sie denn zu der Ansicht? Herr Professor, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Der flög aber durchs Examen wie kein zweiter. Und das sagt dieser Mann allen Ernstes. Was steckt denn dahinter? Die meisten Menschen wollen keinen Gott. Wenn es einen Gott gibt, dann sind wir nicht mehr Nummer eins. Dann sind wir ganz klein und abhängig. Wenn wir vom Affen abstammen, dann können wir sehr stolz sein. Dann haben wir uns mächtig entwickelt. Dann haben wir wirklich was geschafft. dann sind wir Ober-, Super-, Spezialaffen und noch mehr. Dann haben wir Grund, sehr stolz zu sein. Aber wenn Gott uns geschaffen hat, dann können wir wirklich sagen, da ist kein Grund zum Stolz. Höchstens zur Freude und zur Dankbarkeit, aber kein Grund zum Stolz. Und wenn wir es so überlegen, dann bleibt nur eine Antwort übrig. Im Anfang schuf Gott. Und dann steht er vor uns in einer Größe, die wir überhaupt nicht erfassen können. Ich las einmal darüber, wie Einstein und Heisenberg in langen Gesprächen, auch mit Bohr und Rutherford und anderen, versucht haben, in die Geheimnisse der Atome einzudringen. Und von beiden wird getrennt berichtet, von Einstein und Heisenberg, dass sie beide den Ausdruck gebraucht haben, mir war, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Sie erkannten etwas von der unvorstellbaren Größe und Herrlichkeit der Schöpfung. Und das war so viel gewaltiger und größer als alles, was sie bis dahin gewusst hatten. Und sie hatten eine Menge mehr gewusst als wir, dass es ihnen vorkam, als würde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Bibel sagt uns dann auch, dass Gott unser Erhalter ist. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wir Menschen sind ja lebende Wesen. Und das Erstaunliche ist, dass wir nicht wissen, was Leben ist. Das, was wir haben. Das, worum es uns geht. Das, was wir zu erhalten wünschen. Das kennen wir nicht einmal in seinem Wesen. Seit vielen Jahrzehnten versuchen eine ganze Reihe von Spezialisten auf künstlichem Wege eine lebende Zelle zu machen. Bis heute noch keinem gelungen. Und es sieht auch nicht danach aus, als ob es je gelingen werde. Und so haben wir in uns etwas, was wir nicht kennen und was wir nicht verstehen. Und daran scheint auch unsere Medizin zu scheitern. Das eigentliche Problem, das sie ja lösen möchte, den Tod überwinden, das ist einfach nicht zu packen. Und wenn wir da zurückdenken an das, was wir in der Bibel lesen, dass vor mehr als 3000 Jahren Mose schon festgestellt hat, unser Leben währt 70 und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Dann können wir nur sagen, mit all unserem gewaltigen Fortschritt in der Medizin haben wir diesen Rekord höchstens um 10 Jahre verbessern können und können heute vielleicht sagen, es währt 80 und wenn es hochkommt, sind es 90 Jahre. Wir sind da ganz einfach auf das angewiesen, was Gott uns schenkt. Er ist unser Erhalter. Und nun sagt uns die Bibel auch noch, dass Gott einmal unser Richter sein wird. Das ist ein Satz, der geht jeden an. Absolut jeden. In Hebräer 9, Vers 27 lesen wir das kurze Wort. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Man merkt aus der Formulierung, so selbstverständlich und so sicher wie das Sterben, so selbstverständlich und so sicher folgt auch das Gericht. Nun wissen wir alle, dass wir einmal sterben müssen. Es gibt viele, die hoffen, dass sie alt werden und dabei gesund bleiben. Ich bin noch nie einem begegnet, der gesagt hat, ich brauche nicht zu sterben, an mich kann der Tod nicht heran, ich bin so gesund, mir kann nichts passieren. Und jetzt sollten wir es uns alle merken. Sterben und dann das Gericht. Viele Menschen möchten gern die Zukunft wissen. Fast jede Zeitung bringt ein Horoskop. Es werden riesige Mengen Bücher darüber gedruckt. Bestseller, die versuchen uns zu sagen, wie die Zukunft ist. Ja, es wäre ganz interessant, wenn wir im Voraus wüssten, was alle ist. Wenn wir Dollarkurse im Voraus wüssten und die Grundstückspreise. Wenn wir wüssten, was sich in der Politik entwickelt. Auch wie die privaten Verhältnisse sich gestalten. Aber all das ist bei weitem nicht so wichtig, wie zu wissen, was auf uns zukommt, wenn es um die Ewigkeit geht. Und da sehen wir wieder einmal das, was wir wirklich brauchen, was wir wirklich wissen müssen. Das sagt Gott uns. All die vielen Dinge, die wir in unserer Neugierde gerne hören möchten, die sagt er uns oft nicht. Aber was wir wirklich wissen müssen, das sagt er uns ganz klipp und klar. Und wenn einer wissen will, was auf ihn zukommt, die Bibel sagt es uns, Sterben und dann das Gericht. Nun gibt es ja viele, die sind immer bereit, die Aussagen der Bibel zu bezweifeln. Und da wollen wir einmal diese Aussage einer vernünftigen Prüfung unterziehen. Ist das wirklich wahrscheinlich, dass das Gericht kommt? Die Bibel sagt uns von Gott, dass er heilig ist. Das betont sie sehr stark. Wir lesen von vielen Menschen, die Gott besucht hat. Aber im Alten Testament lesen wir nur von einem, der das Vorrecht hatte, einmal Gott zu besuchen. Ist ja ein ganz großer Unterschied, ob jemand mich besucht oder ob ich ihn besuche. Wenn er zu mir kommt, dann sehe ich ihn zwar, um wie er angezogen ist, aber vieles weiß ich ja doch nicht. Wenn ich ihn dagegen besuche, dann bekomme ich einen ganz anderen Eindruck von ihm. Und dieser eine Jesaja, der hat einmal den ganz großen Vorzug gehabt, Gott im Himmel besuchen zu dürfen. Er sah ihn auf seinem Thron sitzen. Er sah die Engel, die den Thron Gottes umgeben. Und er hörte, was diese Engel ausriefen. Und da ist das Erstaunliche, die haben nur eine Sache ausgerufen. Die haben nicht über Gottes Macht gesprochen. Vielleicht braucht man das im Himmel gar nicht, weil einem die auffällt. Die haben nichts von Gottes Weisheit gesagt. Die haben nur eins ausgerufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Heilig heißt so viel wie, Gott ist vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen rein, vollkommen treu. Vollkommen in jeder guten Eigenschaft. Kann er anders sein? Ist es möglich, dass Gott unwahr wird? Das ist doch gar nicht vorstellbar. Welche Menschen lügen denn? Doch die, die in Druck sind, die in irgendeiner Not sind, die was falsch gemacht haben. Wer betrügt denn? Der, der kein Geld hat. Andere haben das doch nicht nötig. Wer hat denn die falschen Banknoten in der Brieftasche? Doch nur der arme Mann. Der Millionär hat nur echte Scheine. Der hat doch gar nicht nötig, die Blüten mitzunehmen. Und so ist es doch unvorstellbar, dass der Allmächtige, der Allwissende anders sein könnte als vollkommen heilig. Und das versichert die Bibel uns immer wieder. Und dieser heilige Gott, der sieht nun uns Menschen. Der sieht das Unrecht, das wir einander zufügen. Der sieht die Not, die wir uns bereiten. Stellen wir uns vor, wir könnten einmal überall hinkommen, wo Not ist. Als ich hier rauffuhr, da sah ich ein Schild, Gedenkstätte Belsen. Wie viel Not, wie viel Elend hat sich allein an diesem Ort abgespielt? Und wie viele solcher Konzentrationslager hat es gegeben? Und wie viele gibt es heute noch? Und dann sind da die Kriege. Und dann sind da die Hungergebete. Wenn wir sie alle sehen könnten, die zu Unrecht in Gefängnissen schmachten, die misshandelt werden. Gott sieht die alle. Ja, meint denn einer, der allmächtige Gott, werde das durchgehen lassen? Es gibt eigentlich keine größere Beleidigung Gottes, als anzunehmen, er werde nicht richten. Er sieht alles. Er weiß alles. Und er hat als einziger die Macht einzugreifen. Und er ist heilig und gerecht. Er wird so sicher richten, wie irgendetwas überhaupt sicher ist. Und darauf müssen wir Menschen uns einstellen. Die Bibel sagt uns das wieder und wieder. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 97, Vers 2 von Gott: Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste. Der Thron ist immer ein Bild der Herrschaft. Und damit wird uns gesagt, dass Gottes Herrschaft auf zwei Stützen ruht. Die eine heißt Gerechtigkeit und die andere heißt Gericht. Gott ist gerecht, und wenn er der Sünde, wenn er dem Unrecht begegnet, dann übt Gott Gericht. Das kann überhaupt nicht anders sein. Und das wissen die Menschen heute nicht. Und das beachten sie nicht. Und so laufen sie dem Gericht entgegen. Sie versuchen, ihr Leben reich und froh zu machen. Und erkennen nicht, dass sie ihre Zukunft völlig verspielen. Ich will noch ein anderes Wort zitieren. Sprüche 17, Vers 15. Wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gerechten verdammt, sie alle beide sind Gott ein Greuel. Da steht Gott wieder vor uns als der vollkommen Gerechte. Er hat versprochen zu richten. Und er fordert uns ausdrücklich auf: Richtet nicht. Warum sollen wir denn nicht richten? Ist Gott der Ansicht, dass man alles durchgehen lassen sollte? Ist Gott der Ansicht, dass man alles in Güte verzeihen sollte? Ganz und gar nicht. Er sagt uns: Richtet nicht. Weil wir Menschen sind, die ja selber schuldig sind. Weil wir Menschen sind, die sich oft irren können, wenn sie richten. Aber der Hauptgrund ist der, weil er einmal alles in Ordnung bringt. Da brauchen wir ihm nicht vorzugreifen. Er sagt uns ganz klar: Mein ist die Rache, ich will vergelten. Ach, wenn wir das doch alle verständen. Er hat das Recht zu seiner Sache gemacht. Ich möchte sagen, Gott ist ein Rechtsfanatiker. Da wird er nie von abgehen. Er ist bis ins Letzte auf das Recht verschworen. Und er wird es durchführen. Jetzt geht es natürlich darum: Sind denn alle Menschen schuldig? Viele Menschen empfinden sich gar nicht als schuldig. Woher kommt das denn? Aber hören wir zunächst einmal, was uns da gesagt wird in der Bibel. In Römer 2, Vers 16 spricht der Apostel Paulus von einem Tage, an dem Gott das Verborgene der Menschen richten wird. Heißt ein schlimmer Satz, das Verborgene. Wir geben uns doch meist einander gegenüber sehr freundlich und sehr ordentlich. Und wir lassen keinen in unser Herz hineinschauen. Und wir sind mit unseren Reden sehr vorsichtig. Das zeigt aber nicht, wer wir sind. Ich war einmal in einem sehr vornehmen Geschäft. Und da war eine ältere Frau, die auch recht vornehm wirkte. Und eine freundliche junge Verkäuferin, die sich sehr um diese Alte bemühte. Und schließlich zog die Alte ab, ohne was gekauft zu haben. Und dann hörte ich, wie die freundliche, höfliche Verkäuferin ihrer Kollegin sagte: gut, dass die alte Ziege endlich weg ist. Da habe ich wieder den Unterschied gemerkt zwischen dem, wie wir uns geben und dem, was möglicherweise in unserem Herzen ist. Und nun sagt uns die Bibel, dass Gott das Verborgene unseres Herzens richten wird. In Lukas 12 sagt der Herr Jesus den Jüngern, dass nichts verborgen ist, außer damit es offenbar werden wird. Und der Apostel Paulus betont mehrmals, Gott ist mein Zeuge. Stellen wir uns das einmal vor, wir können nie etwas tun, ohne dass Gott Zeuge ist. Und die Bibel sagt uns, dass einmal Bücher aufgetan werden, in denen alles verzeichnet ist. Wir können uns das heute so gut vorstellen. Wir sind ja selber schon fast in der Lage, alles aufzunehmen, zu speichern, was Menschen sagen oder tun. Und sollte Gott da nicht in der Lage sein, auch unsere Gedanken zu erfassen? Und wer kann dann bestehen? Und das ist die ganz einfache, nackte Tatsache, der wir Menschen gegenüberstehen. Da ist der vollkommen heilige Gott, der von uns ein heiliges Leben erwartet. Und wir setzen uns gelassen über seinen Willen hinweg und ahnen nicht, dass wir einmal vor ihm offenbar werden. Offenbar ist eines der schlimmsten Worte. Stellen wir uns einmal einen Gerichtssaal vor, in dem jeder Angeklagte, so wie er ihn beträgt, automatisch offenbar würde. Was würden die Gangster, die alles an Material, das gegen sie spricht, vernichtet haben, zittern, wenn sie in den Saal hinein müssten, offenbar. Und den müssen alle Menschen einmal betreten. Offenbar vor Gott. Offenbar vor dem heiligen und gerechten Gott. In Römer 1 wird uns gesagt, dass Gott den Menschen zürnt. Das steht im Vers 18. Und im Vers 21 folgt dann, wie sein Vorwurf lautet. Er macht den Menschen, und da handelt es sich um ungläubige Menschen, zum Vorwurf, dass sie Gott nicht als Gott verherrlichen, noch ihm danken. Da mag mancher denken, warum soll ich denn Gott danken, warum soll ich denn Gott verherrlichen? Wir verdanken Gott unser Dasein, das wir doch alle lieben, das wir zu erhalten wünschen. Das verdanken wir ausschließlich ihm. Der Herr Jesus hat uns gesagt, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Und Hiob sagt, wenn Gott einen Augenblick seinen Odem zurückzöge, würde alles, was Fleisch ist, verscheiden. Wir sind von Gott in einer Weise abhängig, die können wir überhaupt nicht übertreiben, die können wir überhaupt nicht erfassen. Und nun erwartet Gott, dass wir ihn, den großen Gott, verherrlichen und ihm danken. Und was tun die meisten Menschen? Sie sprechen Gott sogar seine Existenz ab. Und über seine Gebote, da lachen sie nicht einmal, darüber grinsen sie nur. Gott wird mit einer Verachtung behandelt, wie kein einziger Mensch behandelt wird. Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, dem man die Existenz abgesprochen hat. Das tut man nur bei Gott. Und darum zürnt Gott, und darum wird er richten. Und all das hat er uns bekannt gegeben. Es gibt viele Worte in der Bibel, die darauf hinweisen, dass Gott richten wird. Ich will eins zitieren. Der Apostel Paulus hat es den Athenern gesagt, Es steht in Apostelgeschichte 17, Vers 31. Gott hat einen Tag gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. In dem Satz ist wirklich alles drin. Da wird uns gesagt, dass das Gericht nicht nur ein unbestimmtes Vorhaben ist bei Gott, sondern Gott weiß sogar schon den Tag, an dem er Gericht halten wird. Kein Mensch weiß ihn, aber Gott hat ihn festgesetzt. Es wird uns auch der Umfang des Gerichtes bekannt gegeben. Er wird den Erdkreis richten. Da wird sich keiner verstecken können. Alle, die auf der Erde wohnen und gewohnt haben, werden da erfasst. An einer anderen Stelle wird uns gesagt, die Lebenden und die Toten werden gerichtet. Das heißt, die, die während das Gericht angesetzt wird, leben, und die, die bereits gestorben sind, die vorher gelebt haben. Absolut alle. Dann wird uns auch der Grundsatz des Gerichtes gesagt, in Gerechtigkeit. Gerechtigkeit klingt so harmlos. Für den, der schuldig ist, ist Gerechtigkeit das schrecklichste Wort, das es geben kann. Da werden keine mildernden Umstände sein. Da wird nur das nackte, klare, harte Recht sein. Das wird uns gesagt. Er hat einen Tag gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit. Und dann heißt es weiter, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und wie aus dem nächsten Vers hervorgeht, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat, handelt es sich bei diesem Mann, der in Gottes Namen richten wird, um Jesus Christus selbst. Und das ist auch wieder etwas besonders Erschütterndes. Er ist der, der uns gelehrt hat, wie wir leben sollen. Er ist der, der uns Gott geoffenbart hat. Er wird darauf hinweisen können, was er uns alles gesagt hat, was wir alles wissen können und wissen müssen. Der wird der Richter sein. Wer kann sich da noch retten? Menschen haben immer darüber nachgedacht, wie man vor Gott bestehen kann. Und ein Weg ist der, dass sie versuchen, gute Werke zu tun. Aber wenn wir es uns einmal genau besehen, wir sind nie in der Lage, so zu leben, wie Gott es erwartet. Und wir müssen dazu noch eins bedenken. Wir können die Vergangenheit, wo wir noch nicht nach Gottes Willen gefragt haben, nie ungeschehen machen. Und die Bibel betont sehr klar und deutlich, dass aus Werken keiner vor Gott gerecht wird. Dann gibt es aber auch Menschen, die versuchen es auf andere Weise, durch Askese, dadurch, dass sie sich selbst Not und Schmerzen auferlegen. Es gibt Mönche, die leben in den Klöstern. Da gibt es solche, die haben sich verpflichtet, nicht zu sprechen. Es gibt andere, die schlafen schon seit Jahrzehnten in ihrem Sarg, um sich auf den Tod einzustellen. Ein lächerlicher Versuch. Die äußeren Dinge können mir doch nicht das geben, was mir fehlt. Da gibt es andere, die enthalten sich alles vor, was es an Angenehmem und Schönem gibt. Die essen nur die erbärmlichste und ärmste Speise, als ob wir Gott damit gefallen könnten. Gott ist einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Wir haben davon gelesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieser eingeborene Sohn ist Jesus Christus. Dieser einmalige Mensch. Er war kein Mensch wie wir anderen. Äußerlich gesehen ja. Da konnte man ihn kaum von uns unterscheiden. Aber er war der Einzige, der vollkommen Gottes Willen tat. Er war der Einzige, dessen Vater Gott war. Er hatte nur eine irdische, menschliche Mutter. Aber er war gezeugt vom Heiligen Geist. Er war ganz anderer Art als wir. Er war der eine vollkommene Heilige, der direkt vom Himmel herabgekommen war. Es gibt nur zwei Menschen, die unmittelbar aus der Hand Gottes hervorgegangen sind. Der eine ist Adam, den Gott geschaffen hat. Und der andere ist Jesus, den Gott gezeugt hat. Und den hat Gott dahin gegeben, um unsere Schuld zu sühnen. Die Bibel spricht viel von der Liebe Gottes. Sie geht so weit, dass sie sagt, Gott ist Liebe. Das heißt viel mehr, als wenn man sagt, Gott übt Liebe. Auch der gemeinste und hässlichste und unangenehmste Mensch übt ab und zu Liebe. Da kann einer sein, der seine Familie die ganze Woche durch drangsaliert. Und plötzlich kann er auch noch irgendwann und wo Liebe üben. Aber Gott ist Liebe. Da kann gar nichts anderes kommen. Er ist bis in sein tiefstes Wesen hinein Liebe. Und dann weiß ich, das wird bestritten auf unserer Erde. Da wird von Gott gesagt, wie kann denn der Liebe sein? Wir sehen doch an Gott nur die Härte und das Gericht. Viele Menschen bestreiten, dass Gott Liebe ist. Aber da muss man wieder einmal die Bibel genau lesen. Die Bibel sagt ja gar nicht, dass die Liebe Gottes sich darin zeigt, dass er allen Menschen ein langes, angenehmes Leben schenkt, bei hohem Einkommen, guter Gesundheit, großem Familienglück und hohem Ansehen. Das sagt sie an keiner Stelle. Wenn sie uns sagt, dass Gott uns liebt und wie sehr Gott uns liebt, dann spricht sie immer davon, dass er seinen Sohn gesandt hat, als unseren Retter. Und das war für Gott viel, viel schwerer, als wenn er uns ein angenehmes Leben gemacht hätte. Gott hat den, den er am meisten liebte, dahingeben müssen, in Schande, in Not, in Gericht. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Vater viel mehr gelitten hat, als Jesus Christus das Kreuz tragend nach Golgatha ging, als der Sohn selbst. Der Vater hat viel tiefer empfunden, was da vor sich ging, dass Menschen, die nur seine Geschöpfe waren, mit ihren schmutzigen Händen nach diesem Heiligen griffen, ihn banden, ihn misshandelten, ihn anschmähen, ihn verhöhnten und ihn schließlich kreuzigten. All das hat nicht nur der Sohn erdulden müssen, das hat auch der große Gott im Himmel erduldet, der jedes Wort hörte, der jeden Schlag empfand, der viel tiefer empfand, was geschah, als der Sohn, der ja Mensch war, es überhaupt empfinden konnte. Und darin zeigt sich die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann wird uns bewusst, wie groß die Gefahr ist, der wir entgegengehen. Gott hätte das Opfer nicht gebracht, wenn das Leid, das auf uns wartet, nur ein irdisches, nur ein menschliches, oder wie einige uns sagen wollen, nur ein zeitlich beschränktes wäre. Es geht darum, Menschen zu erretten von der Verdammnis, Menschen zu erretten von einem Los, das weit härter und schlimmer ist als alles, was uns in unserem kurzen Erdenleben begegnen kann. Ich will damit gar nicht bestreiten, dass es Menschen gibt, denen es hier auf der Erde jämmerlich schlecht geht. Es gibt Menschen, die in ihrem irdischen Leben nichts kennen als Hunger, als Not, als Demütigungen, als Schläge, als Krankheit, als Verachtung. Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Bibel nennt, ewig verloren gehen. Aber es ist nicht Gottes Wille, dass irgendein Mensch verloren geht. Und darum hat Gott das größte Opfer gebracht, das wir uns überhaupt vorstellen können. Er hat seinen Sohn, den er liebte, an dem seine Seele hing, den hat er dahin gehen lassen, in das furchtbare Gericht, das wir Menschen in unserer Blindheit, in unserer Brutalität ihm bereitet haben. Und als der Herr Jesus dort am Kreuz sühnte und starb, da starb er um unsertwillen, für dich und für mich, damit wir frei werden möchten vom Gericht, aber auch frei werden möchten von der Herrschaft und der Macht der Sünde. Und so wird uns das alles in diesem einen Worte gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Eine Liebe, die nur der erfassen könnte, der die Größe und Herrlichkeit Gottes erfassen kann. Und davon sind wir Menschen weit entfernt. Und er sagt uns dann weiter, worum es geht, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und der eine Satz, jeder, der an ihn glaubt, der sagt uns, was von uns erwartet wird. Die Bibel spricht viel vom Glauben an den Herrn Jesus. Und ich bin der Ansicht, dass dieses Wort uns am klarsten und einfachsten erklärt wird in dem letzten Vers von Johannes 20. Da sagt der Apostel Johannes, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Und er sagt da, diese Berichte, die sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Da wird uns also gesagt, was wir glauben sollen und was das Ergebnis dieses Glaubens ist. Das Ergebnis dieses Glaubens ist, Leben haben in seinem Namen. Aber was zu glauben ist, wird mit dem Satz gesagt, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und da stehen wir vor der wunderbarsten Tatsache, die uns in der Bibel berichtet wird, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen. Wenn ein Mensch das erfasst hat, ändert es sein ganzes Leben, ändert es seine Einstellung zum Leben, seine Einstellung zu Gott, seine Einstellung zu seinen Mitmenschen und auch sein Verhältnis zu sich selbst. Er kann nicht mehr der alte Egoist sein, der wir von Natur aus alle sind. Er kann nicht mehr der Mensch sein, der auf seine eigene Ehre bedacht ist. Er ist ein Mensch, der Gott nahe gekommen ist, der Gott seinen Vater nennen darf, der um die Vergebung weiß, der um das ewige Leben weiß. Er ist unvorstellbar reich, aber weil ihm alles geschenkt worden ist, ist er nie stolz. Immer froh, immer dankbar, immer sicher und nie stolz, weil er weiß, alles hat der Vater mir in seiner Liebe geschenkt, alles hat der Sohn für mich am Kreuz erworben. Und dieser Sohn Gottes, der ruft auch dir zu, komm her zu mir. Du kannst zu ihm nur kommen im Bewusstsein deiner Armut, im Bewusstsein deiner Sünde, im Bewusstsein der Tatsache, dass du dem Verderben entgegengehst, aber auch in dem Bewusstsein, dass er dein Retter ist. Und darum ist so wichtig, dass du dich aufmachst und gehst. Dann bist auch du einer, der um die Vergebung seiner Sünden weiß, der ewiges Leben hat, der Gott von Herzen danken kann.